Hallo und herzlich willkommen zurück zum Ausfasernd-Podcast nach einer doch etwas längeren Sommerpause, die erst durch den Urlaub bedingt war und dann durch, allgemeine Unlust und zu viel zu tun, zu viel anderes um die Ohren und dergleichen, dazu vielleicht dann später. Auf jeden Fall bin ich zurück und ich möchte mich erstmal ganz herzlich bedanken bei allen, die mir die Stange gehalten haben, mein Podcast vielleicht hoffentlich immer noch in ihrer Abo-Liste haben, auch wenn es irgendwie 3 Monate nichts Neues zu hören gab. Und ich möchte mich auch bedanken für das Feedback, für die letzte Folge und für die doch recht angeregte Diskussion, die wir bei Ravelry geführt haben, auch über das Thema gendergerechte Sprache. Und einen ganz besonderen Dank an Tini vom Zwillingsnadel-Podcast, die mir zu meinem Geburtstag ein Strickmuster geschickt hat für eine Jacke namens Slanted Sleeven. Ich denke, da werde ich dann im Stricksegment vielleicht nochmal was dazu sagen. Zu Beginn möchte ich jetzt erstmal ankündigen, was ich auch, glaube ich, beim letzten Mal schon getan habe, dass ich ein Hörerinnen-Treffen plane hier in Hamburg. Erst dachte ich ja, wir könnten das irgendwie im August oder September als eine Art Picknick veranstalten. Daraus wird ja jetzt nichts, weil ist ja jetzt mittlerweile schon fast Ende September und das Wetter in Hamburg ist jetzt nicht so, dass man da einfach mal aufs Blaue hinein ein Picknick in einem Wochenende im Oktober planen könnte. Also habe ich umdisponiert und habe mir überlegt, dass ich ja mal anfragen könnte, wie das aussieht mit unserem Nachbarschaftstreff, den wir hier haben. Ich weiß, wenn man den privat mietet, dann kostet das 80 Euro für einen Tag. Das war mir dann doch ein bisschen zu teuer. Aber es besteht die Möglichkeit, dass ich das eine Art offenen Workshop anbiete, den ich einfach mal genannt habe, Stricken und Internet. Und der ist dann quasi für die ganzen Nachbarn offen. Es wird einen Aushang geben. Ich vermute mal, es werden irgendwie die Leute kommen, die eventuell bei unserer Strickgruppe sowieso immer da sind. Zumindest die von denen, die auch Internet haben und nicht gerade 90 sind, weil das haben wir bei uns auch. Das ist sehr nett. Aber ich denke mal, die wird wahrscheinlich eher nicht kommen zu dem Treffen. Alle anderen sind natürlich hier in der Nachbarschaft trotzdem herzlich willkommen. Und ihr als meine Hörerinnen und Hörer seid auch herzlich willkommen. Der Termin steht noch nicht genau fest. Es gibt 3 Termine zur Auswahl. Der 11., der 18. und der 25.10. Also das sind jeweils die Sonntage. In der Podcasting auf Deutsch-Gruppe in dem Thread der Yeti unterwegs oder auch in meinem Ausfasern-Thread gibt es einen Link zu einem Doodle. Da könnt ihr noch bis, ich würde sagen, Mittwoch, das ist also irgendwie noch in den nächsten 3 Tagen, euch eintragen und sagen, welcher Tag euch am besten passt. Und dann werde ich schauen, ob dieser Tag noch frei ist und werde dann diesen Workshop für diesen Tag anberaumen. Workshop mit Podcasting auf Deutsch treffen in Norddeutschland und würde mich ganz doll freuen, wenn ihr da dazukommt und wenn wir da irgendwie einen schönen Tag verbringen können. Also wir haben da einen wirklich tollen Raum, der ist ziemlich groß. Tische, Stühle, es gibt auch eine kleine Sofaecke, es gibt eine Küche, wo wir dann uns irgendwie Essen und Kaffee und Getränke, Tee dergleichen zubereiten können, sanitäre Anlagen, das Ganze ist auch barrierefrei, falls irgendjemand irgendwie auf einem Rollstuhl angewiesen sein sollte, ist das auch kein Thema, dazu kommen, das ist alles alles frei zugänglich. Liegt im Norden von Hamburg. Die Adresse gebe ich dann auch bekannt, wenn der Termin feststeht und die genauen, Angaben, wie wann es losgeht und wie und ja, mit wie vielen Leuten wir in etwa rechnen. Also würde mich freuen, wenn ihr an einem der Tage Zeit habt und irgendwie Lust habt, nach Hamburg zu kommen und wenn wir uns hier mal live echt und in echt und in Farbe und so treffen könnten und vielleicht auch ein bisschen was aufnehmen können zusammen. Wenn vielleicht noch andere Podcasterinnen aus der Podcasting auf Deutsch Gruppe kommen, so dass wir dann vielleicht auch gemeinsam aufnehmen können. Wir werden sehen. Das ist so die grobe Planung. Einzelheiten an dieser Stelle, dann, wenn die Planung weiter vorangeschrieben ist. Und wenn ihr irgendwie nicht bei Ravelry seid und trotzdem mir einen Termin mitteilen wollt, an dem ihr könnt oder an dem ihr nicht könnt, dann könnt ihr mir eine E-Mail schreiben an ausfasernd@mail.de. Das würde ich dann einfach auch mit in die Liste aufnehmen. So viel zur Hausmeisterei gleich am Anfang. Und nun steigen wir in die Sendung ein mit der ersten Rubrik, dem Glückskeks in alter Tradition. Ich habe wieder Nachschub an Glückskeksen von diversen Herstellern. Also schauen wir mal, unter welchem Zeichen die heutige Sendung steht. Was haben wir denn da? Zum Gewinnen muss man mitmachen. Okay. Das, ja. Ja, Wettkampf, ne? Dazu fällt mir jetzt gerade erstmal gar nicht so viel ein. Ich bin ja nicht so der Wettkampftyp. Also zumindest, was so sportliche Wettkämpfe anbelangt. Also Sport ist ja generell so ein Thema, was so gar nichts für mich ist. Und Wettkämpfe, ich glaube, ich bin ziemlich wenig ehrgeizig. Also zumindest wenig ehrgeizig, mich im Vergleich mit anderen Leuten zu messen. Also ich habe, glaube ich, ziemlich hohe Ansprüche an mich selber oder auch ziemlich nehme mir immer sehr viel vor, was ich lernen möchte, was ich machen möchte, was ich schaffen möchte. Und das funktioniert dann alles immer nicht. Aber da ich ja irgendwie quasi nicht im Wettkampf steht, juckt mich das dann auch wiederum herzlich wenig, wenn ich es nicht schaffe. Ich weiß dann nur, ja, okay, war nix. Von daher herzliche Grüße auch an die Creative Mother, an die Susanne. Bei der fühle ich mich, wenn ich den Podcast von ihr höre, auch immer so ein bisschen selbst ertappt, weil die nimmt sich ja auch immer gerne sehr viel vor und schafft es dann erstaunlicherweise meistens wirklich, während bei mir das dann eher so darauf hinausläuft, dass ich es nicht schaffe, aber mir das auch irgendwie dann doch egal ist. Auf jeden Fall Wettkämpfe, nö, brauche ich nicht, mag ich nicht. Und kämpfe noch gleich viel weniger. Ja, dann, was habe ich gemacht? Ihr wisst ja, ihr habt lange nichts von mir gehört. Ich war nicht komplett untätig. Ich habe tatsächlich ein paar Sachen gearbeitet und es sind auch gehandarbeitet. Und es sind ein paar neue Sachen in der Mache, von denen ich jetzt mal so erstmal bei Work in Progress, der zweiten Rubrik, berichte. Zum einen frohe Neuigkeiten, falls ihr es noch nicht gelesen habt auf Twitter oder Ravelry. Wir bekommen am Januar unser zweites Kind. Das heißt, ich habe schon eine ziemliche Wampe. Ich bin wieder schwanger und das war für mich auf jeden Fall der Anlass, die Häkeldecke wieder hervorzukramen, die ich vor etwas mehr als 4 Jahren, also in etwa einen Monat vor der Geburt meines ersten Kindes, habe ich angefangen, eine Decke aus Granny Squares zu häkeln. Die war dann so gefühlt ein, ich glaube, so ein Viertel, würde ich sagen, war von der Decke dann fertig. Also ein Viertel war fertig, als dann der Kleine ungefähr ein halbes Jahr alt war und dann tatsächlich eigentlich aus dem Alter für so eine Decke wieder raus war. Also habe ich dann diese Decke beiseite gepackt, die ganzen zusammengehäkelten Quadrate erstmal in einen Beutel gepackt und an die Seite gepackt und dachte, ja, wir wollen ja noch mal ein zweites Kind haben, dann kann ich ja noch mal. Und wenn nicht, dann ja, so irgendwann bin ich bestimmt auch mal alt und runzlig und lege mir gerne eine Decke über die Knie und dann kann ich sie ja auch zu Ende häkeln. Auf jeden Fall, jetzt wird sie. Ich muss noch 11 Quadrate komplett häkeln. Ich muss noch etwa, also mit diesen 11, 17, glaube ich, Quadrate sozusagen an die Decke ranhäkeln und dann bin ich eigentlich fertig. Das heißt, das ist so ja, das, was ich gerade mache. Die kleinen Häkelquadrate kann ich auch gut mit zum Arzt nehmen, weil ja, wenn man schwanger ist, muss man ja ständig zum Arzt rennen. Und da ja, muss man dann immer im Wartezimmer sitzen. Und da kann ich so ein paar Quadrate häkeln. Und ich denke, ich werde sie vielleicht, ich könnte mir jetzt wieder so ganz ehrgeizig wieder so Ziel setzen, bis zur nächsten Aufnahme oder bis zum Treffen, bis zum Podcasting-Treffen im Oktober ist die Decke fertig. Das kann ich ja jetzt mal verkünden. Mal gucken, ob das was wird. Eigentlich will ich die Decke gern fertig haben, weil ich mir gesagt habe, dass ich erst dann ein neues Projekt anschlagen darf oder werde. Und dieses neue Projekt, das ist ja ein Oberteil, ein Top von Pearlby. An dieser Stelle ganz viele Grüße an Strickspleen, also an die Elke, die das in ihrem Blog gezeigt hatte. Und ich habe mich sofort in dieses Top verliebt. Das ist relativ neu, eine neue freie Anleitung von Pearlby. Und die ist ein Top mit so Kellerfalten an den Trägern. Und ich habe letztes Jahr beim Ravelry-Treffen in Hamburg einen Strang petrolfarbener Tussa-Seide von Dye for Yarn gekauft. Und ich glaube, dieses Garn wäre perfekt für dieses Top. Also auch das Beispiel-Top ist auch aus so einem petrolfarbenen Garn gestrickt und das sieht einfach wunderbar aus. Und ja, das juckt mich schon die ganze Zeit in den Fingern, das endlich anzufangen. Aber die Häkeldecke soll vorher fertig werden. Was ich auch noch in der Mache habe, wo ich aber jetzt nicht so direkt sehe, dass ich das vor dem Top fertig machen muss, ist die Peggy Sue Strickjacke, also diese kleine Raglan Strickjacke, weil die kann ich vor dem nächsten Sommer sowieso nicht tragen, weil die ja so eine Taillenkurze und in der Taille auch sehr enge Jacke ist und ja, Taille ist gerade im Moment aus bei mir. Also ja, brauche ich gerade nicht. Und das andere, was auch immer noch in der Mache ist, wo wir jetzt mit letztes Wochenende mal wieder weiter dran gestrickt haben, ist das Alpaka-Kleid, was ich mit meiner Freundin mache. Das hatte ja auch eine etwas längere Sommerpause hinter sich und ja, auch das eilt jetzt nicht, dass ich das unbedingt zu Ende stricke. Das wird eh ein Kleid werden, was ich nur im Winter anziehen kann. Und ich sag mal, diesen Winter, also wenn dann das Kind im Januar auf die Welt kommt, dann ja, ich gedenke es wieder zu stillen. Also werde ich dann wohl auch kein ja, cape-förmiges Kleid haben, was ich irgendwie zum Stillen quasi einmal komplett hochziehen müsste. Also das wird dann auch so eher was für den Winter 2017. Oder vielleicht ich könnte mir jetzt vornehmen, dass ich es möglicherweise bis Dezember, ja, bis Weihnachten 2016 zu Ende gestrickt habe, weil dann könnte ich mir vorstellen, dann hat sich das mit dem Stillen vielleicht eventuell schon erübrigt wieder und dann könnte man ja so ein rotes Alpaka-Strickkleid durchaus mal wieder tragen. Ja, also ich plane gerade in großen zeitlichen Dimensionen meine Strickstücke offenbar. Wie auch immer, diese Jacke und das Kleid, das sind so, die werden immer mal so nebenbei gestrickt. Die Häkeldecke, ja, die macht halt nicht so richtig viel Spaß irgendwie. Also häkeln, also am Anfang hat sie sehr viel Spaß gemacht. Mittlerweile ist irgendwie Häkeln nicht mehr so, nicht so ganz mehr mein Ding. Also habe ich gerade nicht so die rechte Lust drauf. Allerdings, also die Decke sieht sehr schön aus und ich möchte sie auch fertig haben. Also muss ich mich da ein bisschen ransetzen. Gut, das sind so die Stricksachen, die ich in der Mache habe oder auch in der Planung. Nähen, was nähe ich gerade? Ich habe sehr viel genäht in den letzten Monaten und ich habe hier gerade ein Schnittmuster aufgezeichnet und das werde ich auch demnächst zuschneiden und das ist das Sweatshirt Shelly von Farbenmix. Ich denke, das ist so ein längeres Sweatshirt. Ich habe dann schönen, dünnen, sehr dehnbaren Sweatshirt-Stoff und es ist auch ein bisschen weiter, so dass ich das auch gut mit Bauch noch tragen kann. Und deshalb werde ich das mir als nächstes nähen. Ja, ist kein großes Ding, muss ich zuschneiden und ja, ich vermute mal nächstes Wochenende spätestens wird es fertig sein und dann werde ich entweder mir überlegen, vielleicht doch mal wieder die Strickmaschine aufzubauen, um die mal wieder ein bisschen zu benutzen oder mal schauen, was mir bis dahin noch an Schnittmustern vor die Schere läuft oder ja, mein Kleiderschrank ist ja auch gerade so ein bisschen, passt halt alles nicht, ne, was ich da habe und irgendwie mag ich mir auch keine Umstandsklamotten kaufen und ich habe irgendwie zwar einiges von meinen Freundinnen mir ausgeliehen und ich mag mir aber jetzt auch nicht so, ich mag mir jetzt auch nicht so richtige Umstandskleidung nähen, die ich dann so nur jetzt tragen kann, weil, naja, ich bin jetzt irgendwie noch 3,5 Monate schwanger, davon werde ich dann die letzten 1,5 Monate oder fast 2 Monate, wenn ich den Resturlaub noch nehme, sowieso mehr oder weniger zu Hause sein, also muss ich auch irgendwie nicht mehr adrett im Büro vorzeigbar rumlaufen. Ist jetzt irgendwie nicht so sinnvoll, sich dafür irgendwie eine komplette Garderobe neu zu schneidern. Ja, beziehungsweise also eine Garderobe neu zu schneidern, die ich nur dafür anziehe und die danach nicht mehr tragbar ist. Also suche ich gerade so ein bisschen Schnitte, die ja vielleicht so ein bisschen Raffung am Bauch haben, aber und auch ein bisschen länger sind, aber die ich jetzt irgendwie ja nicht die ich danach möglicherweise auch noch mit kleinen Änderungen wieder anziehen kann. Und das war's zum Nähen. Also da ist gerade ja nur Schnittmuster durchgezeichnet und Spinnen. Ja, ich habe während der Tour de Vlies ja diesen einen, weil wir da ja die meiste Zeit über im Urlaub waren, auf den Spindeln gesponnen. Und diese Spindeln liegen noch, die werden und warten darauf, am Rad verzwirnt zu werden. Auf dem Rad ist aber momentan noch eine Spule drauf, wo ein so ein von diesem schwarz-roten Garn, das sind so, ja, das habe ich auch schon vor 3 Jahren angefangen und spinne immer mal so ein bisschen dran. Das ist ein, da werde ich so ein rot-braunes, also ich habe 250 Gramm rot braune Fasern und 250 Gramm irgendwie so schwarz melierte Fasern und die spinne ich halt und verzwirne sie. Aber das ist jetzt auch kein, das eilt nicht und da gibt's kein irgendwie Projekt dafür, deshalb, ja, wird da immer mal so ein bisschen dran gemacht. Und wenn dann mal wieder eine von diesen roten Spulen voll ist, dann werde ich die Spindeln verzwirnen. Und dann habe ich noch graues Merino und graues Wensleydale auf 2 Spindeln, an denen ich auch immer mal so ein bisschen rumspinne und die dann auch irgendwann noch verzwirnt werden. Aber nichts nichts Konkretes. Und nach der Tour de Vlies ist jetzt Spinnen auch erstmal wieder so, ja, so bei Gelegenheit mal. Aber nicht so, ja, läuft gerade nicht so im Vordergrund. So, das war Work in Progress. Und was ist fertig geworden? Also das Segment, mir doch egal, ich lass das jetzt so, kommt. Das dritte Segment, gestrickt. Gestrickt habe ich Filzschuhe für den Mann, dessen Hausschuhe sind irgendwie auseinandergefallen und ich konnte den Anblick nicht mehr ertragen. Also habe ich und ich hatte sowieso noch Filzwolle hier rumliegen, die, keine Ahnung, von 2013, 14, nee, noch früher. Also 2012, 2013 habe ich die mal gekauft. 4 Knäuel Filzwolle. Aus einem 3/4 Knäuel habe ich ein Stirnband für mich gestrickt, aber nicht gefilzt, zum Glück. Und dann lagen da eben noch diese 3 1/4 Knäuele hier rum. Also habe ich die kurze Hand gegriffen und mit Riesennadeln, also mit 8er Nadeln, eigentlich hört ja mein Komfortstrickbereich irgendwo bei Nadelstärke 4 maximal auf. Und mit Nadeln Stärke 8 zu stricken ist schon äußerst unangenehm. Ich habe dann erst mit so normalen runden Nadeln gestrickt. Das hat überhaupt gar keinen Spaß gemacht. Und dann habe ich auf Cubics gewechselt, weil mir dann eingefallen ist, ich hatte doch mal irgendwo 8er Cubics, warum auch immer. Also diese Holzstricknadeln von Knit Pro mit dem eckigen Querschnitt. Auf jeden Fall habe ich dann auf diesen weitergestrickt, weil fühlte sich angenehmer an als die runden 8er Nadeln, aber trotzdem kein großes Vergnügen. Aber gut, geht ja schnell. Habe also diese Puschen gestrickt. Nummer 1 war fertig, Nummer 2 war halb fertig, als dann das Garn alle wurde. Also habe ich dieses Stirnband rausgesucht. Habe das Stirnband wieder aufgetrennt, weil ich habe mir zwischenzeitlich sowieso ein neues Stirnband gestrickt, was viel schöner war. Also ich brauchte das gerade nicht mehr. Habe das Stirnband aufgetrennt, habe das noch mit dran gestrickt. War dann kurz vor der Spitze, als dann das aufgeribbelte Stirnband auch zu Ende war. Und war dann irgendwie einigermaßen verzweifelt, weil ich glaube, es haben irgendwie noch so 3 oder 4 Meter Garn gefehlt. Na, wollte ich jetzt nicht noch ein neues Knäuel kaufen. Also habe ich einfach irgendein Schurwallgarn aus dem Stash genommen, habe das dreifach genommen. Dann hatte das in etwa die Dicke wie Filzrohrwolle und habe damit die Spitze zu Ende gestrickt. Also ihr wisst jetzt, ihr könnt euch jetzt wahrscheinlich schon so langsam erahnen, warum diese Rubrik mir doch egal, ich lasse das jetzt so heißt. Sollte dann am Ende einfach fertig werden. Und dann habe ich das Ganze in die Waschmaschine gehauen zum Filzen. Und völlig wider Erwarten hat es tatsächlich funktioniert. Und es war wunderbar gefilzt. Und sogar diese graue Spitze, die ich daran gestrickt hatte, war auch wunderbar verfilzt. Hat also genau zu dem Rest des Schuhs gepasst. Ja, und dann hatte der Mann neue Hausschuhe. Dann habe ich den Fehler gemacht, die meiner Schwester zu zeigen, die daraufhin meinte, sie hätte jetzt auch gern solche Hausschuhe. Und das Kind muss ja sowieso immer alles haben, was andere auch haben. Zumindest was andere selbst gemacht bekommen, will er ja auch immer haben. Also hat der Kleine dann auch gesagt, er möchte, Mama, ich hätte gern auch solche. Gut, also Ende vom Lied war, eigentlich wollte ich ja so diese 3,5 Knäuel Filzwolle aus meinem Stash haben und danach nie wieder was mit 8er Nadeln stricken. Und dann habe ich jetzt 7 neue Knäuel Filzwolle hier und darf noch bis Weihnachten noch 2 Paar pushen. Stricken. Naja, gut. Vielleicht freunde ich mich ja damit an. Aber ich glaube eher nicht. Gut. Dann habe ich gestrickt, zu Ende gestrickt, so ein quasi Set für das Baby. Eine Mütze, das war die Traditional Baby Head, also diese mit diesen, ich werde das Muster verlinken, so eine kraus gestrickte Mütze mit so Zacken. Also einmal so Zacken über die Ohren und eine Zacke über die Stirn und eine im Nacken. Und also wenn man, es wird flach gestrickt und am Ende zusammengenäht. Also flach gestrickt sieht das erstmal so aus, als hätte man irgendwie eine Fledermaus gestrickt. Und die wird dann irgendwie an den Zacken so zusammengenäht und ergibt dann eine Mütze, die, glaube ich, sehr, sehr schön so am Kopf anliegt und alle essentiellen Teile eines Babykopfes warm hält. Und die habe ich gestrickt aus zwei Wollmeise Tasties, also diese 30 Gramm Mini-Knäuel von Wollmeise, die irgendwie so, ja, so ein buntes und ein grünes. Und ist hübsch geworden. Ich muss jetzt aber irgendwie sagen, das war jetzt das zweite Mal, dass ich Wollmeisegarn verstrickt habe. Also das erste Mal war dieses DK-Garn. Da habe ich dieses Nayada-Tuch für meine Schwester draus gestrickt von Martina Behm. Das habe ich sehr geliebt beim Stricken. Also das Garn war wunderbar und das Tuch ist wunderschön geworden. Aber jetzt diese Tasties, also das war einmal ein Pure und das andere war ein Twin. Also die beiden Wollmeisegarne in Sockenwollstärke. So richtig Spaß gemacht haben, die mir nicht zu stricken, weil die, ich weiß nicht, ob das normal ist oder ob das jetzt nur bei diesen beiden Tasties so war, die Fäden waren irgendwie, also die Einzelfäden, aus denen das Garn so zusammengesetzt ist, waren irgendwie sehr, sehr locker verzwirrend so. Und es fühlte sich, also vom Gefühl her fühlte sich das an wie ein Baumwollgarn. Und und es hatte auch diesen Effekt, den ein Baumwollgarn gerne hat, dass man so zwischen die Fäden sticht, dass man nicht alle Fäden mit erwischt. Hat mich jetzt irgendwie nicht so richtig überzeugt. Also ich habe jetzt noch ein paar Wollmeisestränge hier liegen. Mal gucken, wie die sich verstricken lassen. Vielleicht war das auch nur irgendwie bei diesen Tasties so. Aber also war jetzt nicht so das ultimative Strickvergnügen, weil so Baumwolle stricke ich ja eigentlich aus dem Grund auch nicht so gerne, dass man irgendwie so leicht zwischen die Fäden gerät. Ja, aber also das Ergebnis ist sehr hübsch geworden und aus dem Rest, also wie gesagt, 30 Gramm für die Mütze von den 60 Gramm und dann habe ich noch zwei Paar Schüchen gestrickt. Also das eine Paar komplett aus Wollmeise gemischt, die beiden Farben, und das andere dann quasi nur ein Teil aus dem Twin Garn und den Rest aus normaler Sockenwolle. Also eigentlich das sind dann auch zwei verschiedene Schüchen geworden, weil ich da zwei Socken, also einen Sockenwollrest genommen habe. Das war so ein brauner. Und der dann genau für einen Schuh gelangt hat. Und ich dann irgendwie gemeint, naja gut, dann nehme ich halt einfach noch einen grauen dazu. Und mache dann den zweiten Schuh halt in dem Grau. Und das Bündchen ist dann jeweils gleich aus diesem Wollmeisegarn und die Bindebändchen sind dann jeweils irgendwie versetzt. Also der graue Schuh hat dann ein braunes Bändchen und umgekehrt. Ja, das ist dann auch fertig geworden und alles zusammen irgendwie so 72 Gramm Sockenwolle aus dem Stash verstrickt und auch ältere Wolle. Das heißt, ich darf mir wieder einen Punkt bei der 15-Punkte-Aktion dafür abholen. So, das sind die Sachen, die ich fertig gestrickt habe. Gesponnen habe ich bei der Tour de Vlies. Ich glaube, jetzt ist es, also ein Tour de Vlies Rückblick werde ich jetzt an dieser Stelle nicht mehr machen. Ich glaube, das ist jetzt irgendwie lang genug vorbei. Und ich war dadurch, dass wir im Urlaub waren, während der gesamten Tour, war ich eh nicht so produktiv wie letztes Jahr zum Beispiel. Also wirklich was fertig geworden ist, eigentlich erst so gegen gegen Ende, und zwar der Weihnachtsfaser Swap von letztem Jahr. Also wir hatten ja letztes Jahr zu Weihnachten die Aktion, dass wir in der Podcasting auf Deutsch Gruppe, dass wir uns quasi Fasern aufgeteilt haben, und dann hat jede Teilnehmende ein Paket bekommen, wo ganz viele kleine Faserportionchen drin waren. Und die habe ich auf dem Rad gesponnen, also im Januar oder so angefangen zu spinnen auf dem Rad. Und jetzt zur Tour de Vlies dann zu Ende gesponnen und verzwirnt. Also das war das erste Mal, dass ich Ketten gezwirnt habe. Das ging erstaunlich einfach. Also ich hatte mich da irgendwie bisher noch nicht so richtig rangetraut, aber es war tatsächlich nicht sehr schwer, außer dass an den Stellen manchmal war etwas wenig Drall auf den Singles, oder beziehungsweise der hatte sich dann schon sehr stark gesetzt, weil die ja irgendwie zum Teil schon seit Januar auf den Spulen ruhten, die Singles. Und an den Stellen ist dann der Single gerissen, und das ist so ein bisschen schwierig, wie man den dann da so wieder rankriegt beim Kettenzwirren. Aber auch das ist gelungen. Es gibt dann eben so ein paar Stellen zwischendurch, wo das so rangefrickelt ist. Aber der Farbverlauf ist immer erhalten geblieben, und das Garn sieht sehr schön aus. Es ist auch ziemlich gleichmäßig und ja, gefällt mir gut, und wird dann so ein Streifengarn. Mal gucken, was ich daraus stricken werde irgendwann mal. Und sonst ist nichts zu Ende gesponnen. Dafür ist umso mehr zu Ende genäht. Also, erstmal habe ich ein bisschen Upcycling gemacht. Ich brauche ja ein paar neue Klamotten, um irgendwie meine neue Körperfülle unterzubringen. Also erstmal habe ich mir einen Rock genäht aus, was heißt genäht? Ich habe ein Hemd vom Mann genommen, was er nicht mehr brauchte, und einen alten Rollkragen, einen Rollkragen-Langarmschürt von mir, was aber auch die besten Tage hinter sich hatte und nicht mehr, also der Kragen und alles war ausgeleiert, das konnte man nicht mehr gut anziehen. Dann habe ich das Hemd unterhalb der Ärmel abgeschnitten und den Pulli unterhalb der Ärmel abgeschnitten und habe den Pulli zusammengelegt, also diesen Schlauch, den unteren Teil des Pullovers doppelt gelegt und an das Hemd genäht, und also an den Unterteil vom Hemd, und fertig war ein Rock, der ein sehr breites, flexibles Bündchen hat, was ich gut über meinen Bauch ziehen kann. Dann habe ich noch ein Hemd genommen, diesmal war es eins von meinem Vater, und habe da so ein bisschen dran rumgeschnippelt und ein bisschen hier und da geändert und das Ganze zu einer Bluse verarbeitet, so dass ich dann erstmal ja einen Rock und eine Bluse für mich zum Anziehen habe. Ich glaube, die Bluse passt mittlerweile schon wieder nicht mehr. Den Rock, den trage ich eigentlich mehrere Tage die Woche, weil der irgendwie sehr praktisch ist. Und ich glaube, ich habe hier noch ein schwarzes Hemd liegen und noch ein schwarzes T-Shirt von mir werde ich auch noch finden, was ich nicht mehr brauche. Dann werde ich mir irgendwie nochmal jetzt die Tage einen zweiten davon machen. Ja, und dann stand da noch das Großprojekt auf dem Plan, das Mittelalter-Outfit für die komplette Familie, weil jetzt Anfang September war ja das große Fest hier in Hamburg, wo wir hingehen wollten und wo ich den Mann ja zum Geburtstag geschenkt habe, dass er da ein Kostüm dafür bekommt oder ein Outfit. Und ja, das ist auch rechtzeitig fertig geworden, und wir hatten einen wunderbaren Tag dort. Und ich habe am Ende genäht, also für den Mann habe ich genäht ein weißes Hemd mit einer Schnürung am Ausschnitt und so einer Borte unten und an den Ärmeln. Dann darüber eine Tunika, eine Körperhälfte schwarz, die andere rot. Eine Hose, auch ein Bein schwarz, ein Bein rot. Genau, versetzt zur Tunika. Und eine Gugel, das ist so eine, ja, so ein Schulterumhang mit Kapuze dran. Und so einem langen Zipfel, der dann auch in Schwarz und Rot geteilt. So, das war das Outfit für den Mann. So, er hatte sich dann noch so Lederarm-Dingsies da besorgt. So, die man so um die Handgelenke, ja, keine Ahnung, wie die heißen, solche Teile halt. Und einen Gürtel. Und einen Boxbeutel, in den er, was ich sehr gemein fand, sich eine Flasche Met gefüllt hat. Und ich darf den ja nun gerade nicht trinken. Und er hatte da irgendwie ganz entspannt sein Met den ganzen Tag am Mann und konnte den trinken. Naja, Frechheit. Nächstes Jahr, denke ich, darf ich wieder Met trinken. So, das hatte der Mann an. Das Kind sah ähnlich bezaubernd aus. Hatte auch eine Hose in zwei Farben. Also ein Hosenbein orange, das andere blau. So ein schönes Knallblau und so ein schönes Knallorange, dass man das Kind in Menschenmengen auch gut wiederfindet. Auch ein Hemd dazu, auch blau-orange, und auch eine Gugel in blau-orange. Am Zipfel der Gugel wurden dann auch noch Glöckchen befestigt. Also wir mussten uns keine Sorgen darüber machen, dass wir den Kleinen irgendwo verlieren. Man hat ihn eigentlich immer gesehen und eigentlich auch gut. Also wenn es neben einem nicht mehr geklingelt hat, dann musste man mal gucken, wo das Kind eventuell hingelaufen ist. War auf jeden Fall sehr praktisch. Und ich hatte mir ein Kleid dann auch noch genäht. Auch zweifarbig. Allerdings nicht so körperhälftenmäßig geteilt, sondern bei mir war es so, dass ich das vordere Mittelteil und das hintere Mittelteil waren dunkelblau. Und dann gab es da so eine Seitenteile, die dazwischen gesetzt waren, in weiß. Und da wiederum waren dann dunkelblaue Ärmel wieder eingesetzt. Und da das Kleid quasi, also das Schnittmuster für das Kleid ist eigentlich sehr simpel. Das Oberteil besteht bis zur Hüfte aus einem Viereck, was dann auf die einzelnen Seitenpaneele aufgeteilt wird. Und dann ab der Hüfte wird es dann nach unten ausgestellt, so viel wie die Stoffbreite irgendwie hergibt. Und dann werden da so Ösen, na keine Ösen, also Bänder, Schlaufen, ja, so ist das Wort, Schlaufen eingenäht, die und dort wird dann eine Schnürung reingemacht und dadurch lässt sich das irgendwie auch, also ich habe meinen Bauch da gerade so reingebracht und konnte das dann irgendwie auf Form schnüren, und wenn ich dann keinen Bauch mehr habe, kann ich das dann trotzdem eng schnüren und das passt dann. Also das Kleid kann ich dann auch das nächste Jahr wieder anziehen. Und das sah sehr hübsch aus, war bloß ein bisschen. Also ich hatte keine Zeit mehr, noch uns irgendwie Mäntel oder Umhänge oder so zu nähen. Und es war an dem Tag jetzt nicht so schönes Wetter. Also es war zwar nicht sonderlich kalt, aber es hat ständig geregnet. Das war dann so gut der Kompromiss, wo wir dann halt immer mal, wenn dann der Schauer kam, unsere stinknormalen Regenjacken über unsere schöne Kleidung gezogen haben. Aber es war ja auch irgendwie nicht mit irgendeinem Authentizitätsanspruch verbunden. Also dann hätte ich das Ganze auch nicht mit der Nähmaschine nähen dürfen und mit Maschinenstickerei noch verzieren dürfen, sondern hätte das alles brav mit der Hand machen müssen. Und das, nee, muss nicht sein. Also es war komplett unauthentisch, aber sonst war es wunderbar und wir haben uns da sehr wohl gefühlt drin. Ja, dann habe ich noch ein neues T-Shirt genäht, und zwar von Sue Different. Das ist eine britische Designerin, also die stellt ihre Schnittmuster alle in einer Größe zwar nur, aber gratis zur Verfügung auf ihrer Homepage. Ich packe den Link in die Shownotes. Und Das ist ein sehr schönes T-Shirt. Also die einzige Größe, die sie anbietet, ist die britische Größe 12. Ich glaube, das entspricht so einer deutschen 40 ungefähr. Wobei die Sachen eher so weit und locker fallen und sie auch noch Hinweise gibt, wie man die Oberteile und ja, wie man die Teile generell anpasst an andere Größen. Ich habe es erstmal so genäht, wie es dort angegeben war. Es ist eine sehr spannende Schnittkonstruktion gewesen. Das Shirt besteht quasi aus einem Vorderteil, einem Hinterteil, soweit so klar. Und dann so ein blattförmiges Seitenpanel, was dann so eingeschoben wird, wo dann die Ärmel sozusagen dran genäht werden. Ich werde ein Foto posten, das sieht ziemlich cool aus. Und sie hat davon mehrere Varianten in dieser Konstruktion. Einmal mit einer Raffung am Bauch auf einer Seite, einmal ohne jegliche Raffung und einmal als Kleid, also in der längeren Version. Und also mir gefällt der Schnitt außerordentlich gut. Ich habe irgendwie auch schon, wann ich das anhatte, immer Komplimente dafür bekommen, obwohl es eigentlich im Endeffekt ein weites T-Shirt ist eigentlich nur. So, dass ich das, das ist sicherlich ein Teil, wo ich dann auch das Schnittmuster nochmal verkleinern werde und das nochmal für die Zeit ohne Bauch, ohne diese Raffung dann auch mal nähen werde. Also kann ich nur empfehlen. Und wer gerade zufällig sowieso in eine 40 passt, für den ist das natürlich ideal. Dann habe ich genäht zwei Hosen für das Kind. Der brauchte mal wieder neue Hosen und ja, wir haben ja das Problem, dass wir ein sehr langes und sehr dünnes Kind haben. Das heißt irgendwie Weite, irgendwas zwischen Größe 98 und 104 und Länge 116, also irgendwie mehrere Größen größer. Und mit den Kaufhosen ist es immer so ein bisschen schwierig. Aber er hat sich gewünscht, dass er diesmal Taschen an seine Hosen bekommt, mit der Begründung, dass er ja jetzt 4 ist und Vierjährige dürfen Hosentaschen haben. Na gut, ich habe die Taschen ja vorher immer weggelassen, weil ich das immer doof fand, dass er da den ganzen Spielplatz drin gesammelt hat. Aber jetzt hat er Taschen an seinen Hosen und die Stoffe hat er sich selbst ausgesucht und ich bin ein wenig neidisch. Also die eine Hose ist wirklich unfassbar cool. Das ist ein Jeansstoff, in dem lauter kleine Totenköpfe reingebleicht sind. Und dazu hat er sich einen grau-neongelb geringelten Bündchenstoff ausgesucht. Und ich habe dann die Taschen und so die Quernaht, die ich am Bein gemacht habe, auch noch mit neongelbem Garn abgesteppt, so dass also diese Hose sehr, sehr cool aussieht. Und die andere hat dann das gleiche neongelbe Bündchen und ist aus so einem längs gestreiften Jeansstoff, der so hell und dunkel türkisblau ist. Sieht auch cool aus, ja. Also diese beiden Hosen habe ich genäht. Dann habe ich noch neue Brottücher genäht. Für alle, die nicht wissen, was das ist. Brottücher sind, keine Ahnung, einfach nur Rechtecke aus Stoff. Auf der einen Seite normaler Stoff, auf der anderen Seite beschichtete Baumwolle oder Wachstuch. Und dann ist da so ein Klettverschluss dran, so dass man da irgendwie auf die beschichtete Seite eine Scheibe Brot packen kann, also ein belegtes Brot oder ein belegtes Brötchen. Und dann klappt man es zu und macht den Klettverschluss zu und kann das sozusagen als immer wiederverwendbare Verpackung für Stullen benutzen. Und ich hab da schon ein paar davon gehabt und habe jetzt nochmal drei nachgenäht, zwei zum Verschenken und eine für uns, weil die irgendwie doch sehr rege in Gebrauch sind und unheimlich praktisch sind, wenn man, also ich benutze die selber auch häufig, wenn ich irgendwie unterwegs bin, weil da kann man sich eben sein Brötchen einfach einpacken und wenn man es aufgegessen hat, ja, hat man dieses Brottuch als quasi, ja, sehr leichte und sehr kleine Verpackung in der Handtasche rumkollern und hat dann nicht irgendwie so eine große, sperrige Brotbüchse. Also ich mag die gerne und benutze die auch sehr rege. So, das war jetzt aber wirklich alles, was ich fertiggestellt habe. Es sei denn, ich habe noch irgendwas vergessen, aber das kann ich ja dann beim nächsten Mal berichten. Und nun kommen wir zur Rubrik 4, alles korreliert. Ja, erstens korreliert gerade meine Beobachtungen über selektive Wahrnehmung. Wie ihr euch vorstellen könnt, ich bin schwanger. Selektive Wahrnehmung, ich sehe überall nur Schwangere. Und das ist ein interessantes Phänomen. Das habe ich beim ersten Mal schon so beobachtet und irgendwie ist es dieses Mal wieder so. Und sobald das Baby dann auf der Welt ist, hört das irgendwie schlagartig auf. Also bei mir hat es schlagartig aufgehört und dann habe ich plötzlich überall nur noch Frauen oder Männer mit Kinderwagen gesehen. Das ist wirklich eine interessante Beobachtung, die man da irgendwie machen kann. Und ja, dazu fällt das einem natürlich auch vermehrt auf, wenn ich irgendwelche Artikel lese, wo es irgendwie um Körperveränderungen, ja, bedingt durchs Kinderkriegen geht. Und da war, ich glaube, jetzt zum Wochenende im Zeitmagazin ein Text, der mich in der Hinsicht ganz, ganz stark angesprochen hat. Der hieß Das Kleid einer anderen, werde ich verlinken. Im Endeffekt so eine, ja, Modekolumne. Es ging um eine Autorin, die davon berichtete, dass sie ja kurz nach der Geburt ihrer, ich glaube Tochter war es, ein Kleid an einer Frau gesehen hat und sich dann auch irgendwie in dieses Kleid verliebt hat und das sich dann irgendwie besorgt hat und ja, es beschreibt so eine ganz besondere Beziehung zu einem Kleid und mich hat das sehr angesprochen, weil sie eben auch da so am Rande mit auf die körperlichen Veränderungen eingeht, die so mit dem Kinderkriegen verbunden sind. Und ja, das ist auch so ein Thema, was mich gerade sehr, sehr stark umtreibt. Ich glaube, stärker als bei der ersten Schwangerschaft. Das liegt vielleicht ja daran, dass mein Körper sich früher verändert hat dieses Mal. Also der Bauch ist viel früher gekommen und es ist irgendwie, fühlt er sich jetzt auch schon so unfassbar riesig an. Und gleichzeitig ist für mich eigentlich ziemlich klar, dass die letzte Schwangerschaft ist, also dass ich nicht irgendwie noch ein Kind haben möchte und so, dass ich auch ja nicht so den Drang verspüre, jetzt irgendwie mir eine riesen Umstandsgarderobe zusammenzustellen. Und irgendwie fühle ich mich gerade ja ein wenig fremd in meinem eigenen Körper. Also beziehungsweise ich fühle mich fremd in meinem bisherigen Stil. Also ich weiß nicht mehr, was ich anziehen soll. Ich passe irgendwie gefühlt in nichts mehr rein. Tatsächlich passe ich auch in sehr viele Sachen nicht mehr rein. Ich mag mich in den Sachen, in die ich passe, irgendwie gar nicht so recht gern sehen. Und ja, das ist alles gerade ein bisschen seltsam. Ich weiß noch nicht so recht, wie ich damit umgehen soll, was ich jetzt in den nächsten Monaten noch machen soll, zumal ja dann auch der Winter kommt und ich jetzt irgendwie nicht einsehe, mir noch eine Winterjacke zu besorgen, die bauchgeeignet ist. Also ja, ich glaube, das Problem besteht generell darin, dass ich keine große Lust habe, Umstandskleidung jetzt in großen Mengen zu nähen, dass ich natürlich noch viel weniger Lust habe, sie zu kaufen, denn kaufen würde bedeuten, da ich ja meine Klamotten irgendwie fair und bio kaufe, wenn ich dann doch mal was kaufe, würde damit also irgendwie mit großen Mengen Geld die ich auszugeben habe, verbunden sein. Da habe ich natürlich erst recht keine Lust zu. Ja, dann habe ich ein paar Sachen von meinen Freundinnen mir ausgeliehen, ein paar T-Shirts und ja, so ein paar Basic-Teile, aber auch da fühle ich mich, also ja, das sind halt nicht meine eigenen. Das ist, also ich habe irgendwie noch nie gerne Secondhand-Kleidung getragen. Und also ich möchte auch, ich mag auch keine Secondhand-Kleidung kaufen. Jetzt so mit den geliehenen Sachen der Freundin, das ist für mich okay. Aber es ist auch es ist okay, es ist nicht gut. Also ich fühle mich da nicht so richtig drin wohl, weil das sind halt die Sachen von jemand anderem. So für mich. Und dann, also sonst habe ich immer ein absolutes Lieblingskleid besessen. Oder ich besitze es auch noch, das kann ich halt nur nicht anziehen. Das ist das perfekte Kleid. Ich liebe dieses Kleid. Es ist aus, ich habe es genäht vor 5 Jahren vielleicht, 4 oder 5 Jahren. Es ist aus lila Sweatshirt-Jersey, also ein kräftigerer Jersey. So ein dunkellila. Es hat vorne so eine Knopfleiste, aber es ist nicht wirklich zum Knöpfen. Also die ist nur aufgenäht und hat so eine Raffung. Am vorderen Oberkörper. Es ist also das Schnittmuster, nachdem ich das genäht habe, ist irgendwie aus den 40ern, glaube ich. 30er oder 40er Jahren ein Schnittmuster. Und dieses Kleid ist einfach wunderbar. Ich ziehe es eigentlich immer an, wenn ich so gar nicht weiß, was ich anziehen soll. Es ist weit genug, dass ich im Winter, wenn es richtig kalt ist, noch ein Langarmshirt drunter ziehen kann und irgendwie hohe Stiefel dazu und eine dicke Strumpfhose. Wenn es so in der Übergangszeit, dann ziehe ich nichts drunter und ziehe eine dünne Strumpfhose und Pumps dazu an. Und das Einzige, wo es wirklich nicht geht, ist es, wenn es richtig dolle warm ist, weil das Kleid hat lange Ärmel, dann kann ich es nicht anziehen. Aber die Tage, an denen es in Hamburg richtig dolle warm ist, die sind auch eher so rar. Und deshalb ist dieses Kleid einfach das ultimativ perfekte Kleid, was ich immer anziehe, so meine Festung für schwierige Situationen, wann immer ich einen Fototermin habe, wenn ich irgendwo hin muss, wo ich mich vorstellen muss, wo ich nicht weiß, wenn ich zu einer Veranstaltung gehen muss, wo ich nicht genau weiß, was die richtige Kleidung ist, dann kann ich immer dieses Kleid anziehen, weil es ist nicht zu förmlich, weil es eben aus diesem Sweatshirt-Stoff ist. Es ist aber auch nicht zu leger, weil es eben ein Kleid ist mit einer, ja, ein knielanges Kleid mit einer schönen Silhouette und einer gewissen Eleganz. Es ist einfach, ich ziehe es an und ich fühle mich immer richtig angezogen. Und dieses Kleid fehlt mir gerade ungemein. Und in diesem Text, im Zeitmagazin wird eben auch so eine Beziehung zu so einem Kleid, was so eine Schutzfunktion auch hat. Ein bisschen wie ein Tarnumhang, aber so eine, ja doch, vielleicht so ein Teil, was man sich überwirft und dann in der Situation entsprechend irgendwie das richtige Selbstbewusstsein hat. Ich vermisse es zutiefst und ich freue mich sehr darauf, irgendwann wieder in dieses Kleid zu passen. Das war die heutige Rubrik, also eher ein kleiner Exkurs in die Mode, weniger in die Wissenschaft. Genauso wie jetzt der letzte Abschnitt, da geht es heute die textile Revolution, das Selbermachen, das Verändern, das der Modeindustrie. Da geht es heute auch mal nicht um Mode, aber ich möchte es trotzdem aufgreifen. Ich war bei einem Workshop hier im hiesigen Fab Lab in Hamburg und da habe ich löten gelernt. Und ich habe noch nie gelötet und es war sehr spannend, weil wir haben eine Maus gelötet. Und zwar nicht irgendeine, sondern die faire Maus von Naga IT. Und ja, uns wurde dann noch in diesem Workshop einiges von dieser, von dem Projekt, von dieser Maus erzählt. Es ist natürlich keine faire Maus, denn sie, aber es ist die fairste Maus, die es momentan zu kaufen gibt. Weil es ist, sie ist ungefähr zu 70% besteht sie aus fairen Bestandteilen und für den Rest ist es einfach unglaublich schwierig, diese Sachen überhaupt zu besorgen. Und ja, es gibt ja noch als zweites Projekt das Fairphone, was auch in diese Richtung geht. Und auch da war ja das erste Modell eher ein Versuch und eine PR-Aktion als ein wirklich faires Telefon. Und ja, so ähnlich verhält es sich mit dieser Maus auch. Und ja, es war sehr spannend, in diesem Workshop einmal die Technik des Lötens selber zu lernen. Das war für mich irgendwie cool. Jetzt bin ich am Überlegen, was ich denn sonst noch so mal löten könnte. Ich weiß nicht, also wenn ihr irgendwelche Tipps habt für geeignete Projekte, die ich so mal machen kann, dann her damit. Und ansonsten, ja, war es sehr spannend, einfach von diesem Projekt da nebenbei zu hören und da mitzumachen und auch in diesem, ja, auch mir das FabLab mal anzuschauen, wo die ja auch das Ziel haben, so eine, ja, die Produktion wieder in die Nachbarschaft zurückzuholen, dass die Leute die Möglichkeit haben, eben in so einem FabLab Sachen selbst herzustellen, ihre eigenen Prototypen zu bauen und dergleichen. Also sehr, sehr spannend. Und ich hoffe, dass ich da irgendwie nochmal andere Workshops besuchen kann. Also es ist wohl auch geplant, dass sie dort auch einen Workshop einmal zu Textil anbieten. Mal schauen. Und ja, vielleicht gibt es da bald mehr zu berichten. Auf jeden Fall war das heute der kleine Exkurs in faire Elektronik, beziehungsweise die derzeitige fast Unmöglichkeit, faire Elektronik ja irgendwo zu bekommen. Die Ziska hatte da in ihrem Urbane Spinnstube-Podcast einmal ein längeres Thema dazu gemacht. Ich werde das nochmal verlinken, das könnt ihr dann auch nochmal nachhören. Da hat sie generell nochmal über faire Elektronik oder Herstellungsbedingungen und ja, die Möglichkeiten, wie man ja seine Elektroniknutzung ändern kann, um möglichst wenig Blut an den Händen kleben zu haben. Dazu, an meiner Maus klebt übrigens auch Blut. In dem Fall dann mein eigenes, weil wer so ein Holz-Scrollrad selber, also das musste noch ein bisschen geschnitzt und angepasst werden. Und dabei habe ich mich natürlich mit dem Cutter wieder gründlich in den Finger gehauen. Also ja, auch an meiner Maus klebt Blut, aber es ist in dem Fall mein eigenes und damit kann ich leben. So, das war die heutige Episode des Ausfasert-Podcasts. Ihr erreicht mich wie immer unter Twitter, da bin ich DamnedSnob. Bei Ravelry, da bin ich auch DamnedSnob. Oder ihr schickt mir eine Mail. Die Adresse ist ausfasernd@mail.de. So viel dazu. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder und diesmal gibt es keine so lange Pause. Oder wir sehen uns im Oktober in Hamburg bei unserem Podcasting auf Deutsch-Treffen. Bis dahin. Tschüss.